Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Arman
und Gültekin Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3A, Türksat 4A und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sportreihe Sportparama. Danach geht es mit Thema des Tages und Musik weiter.
Und nun die Nachrichten.
Die Zahl der Menschen, die bei dem Brand in dem Hotel im Bolu Kartalkaya Skizentrum ums Leben gekommen sind, ist auf 76 gestiegen. Innenminister Ali Yerlikaya, der zu den Ministern gehörte, die die Region besuchen, gab in der Region, in der sich die Brandkatastrophe ereignete, eine Erklärung ab. Yerlikaya gab bekannt, dass 76 Menschen bei dem Brand ums Leben gekommen sind und sagte, dass 9 Personen im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen wurden. Minister Ali Yerlikaya erklärte, dass die Verwaltungsuntersuchung in höchsten 10 Tagen abgeschlossen sein wird. Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte aufgrund der Brandkatastrophe eine eintägige Staatstrauer an.
Aus aller Welt erreichen weiterhin Beileidsbekundungen für die Menschen, die bei dem Brand im Hotel Kartalkaya in Bolu ihr Leben verloren haben. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock drückten in Social-Media-Posts ihre tiefe Trauer aus und wünschten den Verletzten eine baldige Genesung. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot schrieb auf seinem X-Account, Frankreich teilt die Trauer des türkischen Volkes. In der Kondolenzbotschaft des X-Accounts des Außenministeriums der neuen Regierung in Syrien heißt es, das türkische Brudervolk war immer an unserer Seite und hat uns in unseren schwierigsten Momenten unterstützt. Heute und morgen sind die Syrer auch an der Seite ihrer türkischen Brüder und Schwestern und wünsche ihnen, dass sie diese schwierige Zeit so schnell wie möglich überwinden. Auch der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala, der slowakische Außenminister Jura Blanár und der venezolanische Außenminister Ivan Gil drückten in Social-Media-Posts ihre tiefe Trauer aus. In einer Erklärung auf der Webseite des kolumbianischen Außenministeriums hieß es, wir stehen solidarisch an der Seite der Regierung und des türkischen Volkes der Republik Türkei. Bahrain, Ägypten, Algerien und der Irak übermittelten Beileidsbekundungen für die Menschen, die bei dem Brand im Hotel im Skizentrum Bolu Kartalkaya ihr Leben verloren haben.
Türkiye hält heute am Mittwoch einen nationalen Trauertag ab, nachdem ein Hotelbrand in der Provinz Bolu mindestens 76 Menschenleben forderte, erklärte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Der Präsident sprach den Familien der Opfer sein tiefes empfundenes Beileid aus und betete für den Frieden der Verstorbenen sowie eine schnelle Genesung der Verletzten. Er versicherte der Öffentlichkeit, dass die Verantwortlichen für die Katastrophe, sei es durch Fahrlässigkeit oder Fehlverhalten, zur Rechenschaft gezogen werden. Dies ist eine Zeit der Solidarität, Einheit und des Mitgefühls, nicht für politische Debatten, erklärte Erdogan und forderte alle Sektoren, einschließlich politischer Akteure, Medien und lokaler Verwaltung auf, die Trauer der Nation in dieser schwierigen Zeit zu respektieren. Der Staatspräsident schloss mit einem Wunsch nach Kraft und Geduld für die trauernde Familie und drückte seine Hoffnung aus, dass Türkiye von solchen herzzerreißenden Tragödien in Zukunft verschont bleibt. Ein Feuer wüste am frühen Dienstag durch ein 12-stöckiges Hotel in einem beliebten Skigebiet im Nordwesten des Landes und forderte mindestens 76 Menschenleben, sagten Beamte. Mindestens 51 Menschen wurden ebenfalls bei dem Brand im Grand Katal Hotel in Kartalkaya in den Köderlo-Bergen der Provinz Bolu etwa 300 Kilometer östlich von Istanbul verletzt.
In der türkischen Republik Nordzypern ist heute für einen Tag, für den 22. Januar, eine eintägige Staatstrauer ausgerufen worden, nachdem bei dem Brand im Grand Katal Hotel im Skigebiet Bolu Kartalkaya 76 Menschen ums Leben gekommen sind. Der Beschluss des Ministerrates zur Staatstrauer wurde im Amtsblatt der türkischen Republik Nordzypern veröffentlicht. In dem Beschluss heißt es, der Ministerrat hat beschlossen, in der türkischen Republik Nordzypern vom 22. Januar 2025 bis zum Sonnenuntergang eine Staatstrauer auszurufen, da infolge des Brandes in Bulukatakaya zahlreiche Menschen ums Leben gekommen sind und verletzt wurden.
Gesundheitsminister Kemal Memişoğlu und Minister für Arbeit und soziale Sicherheit Vedat Işıkhan haben die Bürger, die bei dem Brand in Bulukatakaya verletzt worden sind, besucht. Gesundheitsminister Memişoğlu teilte die Einzelheiten des Besuchs auf seinem Social Media Account mit. Memişoğlu gab in seinem Beitrag folgende Erklärung ab. Wir haben von unseren Ärzten Informationen über den Zustand der Verletzten erhalten. Wir verfolgen den Prozess aufmerksam. Hoffentlich können wir alle unsere Verletzten wieder gesund machen und sie so schnell wie möglich entlassen. Ich wünsche unseren Bürgern, die ihr Leben verloren haben, Gottes Gnaden und spreche ihren Familien mein aufrichtiges Beileid aus. Ich wünsche unseren Verletzten eine schnelle Genesung.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten. Asad Hussein Shaibani, Außenminister der neuen Regierung in Syrien, hat erklärt, dass die Kurden im Land durch das zusammengebrochene Regime von Bashar al-Assad verfolgt wurden und gesagt, wir werden daran arbeiten, ein Land aufzubauen, in dem sich alle gleich und gerecht fühlen. Der Außenminister der neuen Regierung Shabani schrieb auf seinem X-Account, die Kurden in Syrien bereichern die Vielfalt des syrischen Volkes mit Schönheit und Glanz. Shabani betonte, dass die kurdische Gemeinschaft in Syrien unter dem Assad-Regime verfolgt wurde und sagte, wir werden daran arbeiten, ein Land aufzubauen, in dem sich alle gleich und gerecht fühlen.
Nach Angaben von Muhannad Hadi, humanitärer Koordinator des Sonderkoordinationsbüros der Vereinten Nationen für den Nahen Osten, wollen die Menschen in Gaza arbeiten, statt von humanitärer Hilfe abhängig zu sein und seien zu einer baldigen Erholung bereit. Hadi gab per Videokonferenz gegenüber Reportern bei den Vereinten Nationen eine Erklärung ab. Hadi sagte, er habe den Gazastreifen sowohl während seiner 35-jährigen Karriere bei der UNO als auch nach dem 7. Oktober 2023 viele Mal besucht, aber sein Besuch dieses Mal sei ganz anders gewesen. Dieses Mal war es ganz anders als die Besuche, die ich in den letzten 15 Monaten in Gaza gemacht habe. Das Verhalten der Menschen, die ich getroffen habe, war anders. Ich war sehr froh zu sehen, dass die Menschen sich bewegen begannen und einige von ihnen in ihre Geburtsorte zurückkehrten. Ich sah Menschen auf den Straßen, die hatten begonnen, die Straßen zu reinigen. Ich hatte das Gefühl, dass es ein wenig mehr Ordnung und Rechtsstaatlichkeit gab als bei meinen früheren Besuchen. Hadi betonte, dass der Bedarf an humanitärer Hilfe weiterhin groß sei und dass die Menschen, mit denen er gesprochen habe, in ihre Heimat zurückkehren und dort einer einkommensschaffenden Tätigkeit nachgehen wollen. Sie wollen arbeiten, sie möchten nicht von humanitärer Hilfe abhängig sein und nehmen dieses Abhängigkeitssyndrom, das durch humanitäre Operationen und die Verteilung von Hilfsgütern entstehen kann, entschieden ab. Hadi sagte, die Menschen im Gazastreifen sehen sich nun an einen Punkt, an dem sie frühzeitig mit der Erholung beginnen könnten. Hadi betonte, dass die Vereinten Nationen und ihre humanitären Partner im Rahmen einer schnellen Erholung viel tun können, merkt aber auch an, dass die Mitgliedstaaten und der private Sektor ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen können. Gleichzeitig betonte der UN-Verantwortliche, dass es an der Zeit sei, dass vor allem internationale Korrespondenten in den Gazastreifen einreisen und von dort aus berichten können.
Das US-Heimatschutzministerium verschärft unter dem frisch vereidigten Präsidenten Donald Trump seine Vorgaben für die Festnahme von Migranten ohne gültigen Aufenthaltsstatus. Künftig solle die Einwanderungsbehörde ICE Betroffene auch wieder an oder in der Nähe von sogenannter sensibler Orte in Gewahrsam nehmen dürfen, teilte das Ministerium mit. Dazu zählen etwa Kirchen, Schulen oder Krankenhäuser. Dies ist den Beamten seit 2011 untersagt. Die Regierung des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden hatte die Regelung noch ausgeweitet und die Befugnisse der Behörden weiter eingeschränkt. Kriminelle werden sich nicht mehr in amerikanischen Schulen und Kirchen verstecken können, um einer Festnahme zu entgehen, teilte das Heimatschutzministerium nun mit. Trumps Regierung werde den Beamten nicht die Hände binden und vertraue stattdessen darauf, dass diese ihren gesunden Menschenverstand einsetzen.
Nach Angaben der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen, UNWTO, wird der internationale Tourismus im Jahr 2024 mit geschätzten 1,4 Milliarden internationalen Ankünften fast wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen. Die Einnahmen beliefen sich auf 1,4 Billionen US-Dollar, 93% des Wertes von 2019. Die Zahl der Ankünfte entspricht einem Anstieg von 11% gegenüber 2023. Dies sei auf die starke Nachfrage nach der der Pandemie, die robuste Leistung wichtiger Quellenmärkte und die anhaltende Erholung der Destinationen in Asien und im Pazifikraum zurückzuführen, so die UNWTO. Der Nahe Osten übertraf das Niveau von 2019 um 29%. Europa und Afrika erzielten ebenfalls starke Ergebnisse, wobei Europa um 1% und Afrika um 6% über den Zahlen von 2019 lagen. Nord-, Mittel- und Südamerika erholten sich auf 97% des Vorpandemie-Niveaus, während Asien und der Pazifikraum 85% erreichten, was laut UNWTO auf die allmähliche Wiedereröffnung und Erholung in diesen Regionen hindeutet. Die UNWTO prognostiziert für dieses Jahr ein weiteres Wachstum des internationalen Tourismus, unterstützt durch die anhaltende Nachfrage und die weitere Erholung wichtiger Märkte. Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen, so der Bericht, darunter wirtschaftliche Unsicherheiten, geopolitische Spannung und klimatische Veränderungen, die die Branche weiterhin beeinflussen könnten.
Übereinstimmenden Berichten zufolge haben Generalstaatsanwälte aus 18 demokratischen US-Bundesstaaten am Dienstag Klage eingereicht, um Präsident Donald Trump Vorhaben zu stoppen, die Staatsbürgerschaft durch Geburt abzuschaffen. Laut der Klage verletzt die am Montag unterzeichnete Exekutivorder von Trump den 14. Verfassungszusatz, der allen in den Vereinigten Staaten geborenen Kindern das verfassungsmäßige Recht auf Staatsbürgerschaft verleiht, berichtet unter anderem CNN. Der US-amerikanische Sender zitiert daraus wie folgt: Trotz der weitreichenden Macht eines Präsidenten, die Einwanderungspolitik festzulegen, liegt die Anordnung zur Anerkennung, zur Aberkennung der Staatsbürgerschaft weit außerhalb der rechtlichen Grenzen der Autorität des Präsidenten.
Der Mars-Rover Curiosity der NASA hat auf dem Mars uralte Wellensignaturen entdeckt, die möglicherweise vor 3,7 Milliarden Jahren entstanden sind. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Planet in der Vergangenheit eine wärmere, dichtere Atmosphäre hatte und flüssiges Wasser beherbergte. Curiosity erforscht seit 2012 den Mars und sammelt Bodenproben rund um den Gale-Krater, um mehr über das Klima und die Geologie des Mars zu erfahren. Jüngste Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass auf dem Mars einst flüssiges Wasser existierte, was wichtige Erkenntnisse über die frühen Bedingungen des Planeten liefert. Weitere Forschungen sind erforderlich, um zu verstehen, ob flüssige Wasserkörper auf der Oberfläche des Planeten einst üblich waren.
Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkei hörten Sie die Nachrichten.
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.tatwordworld.com.
Sportpanorama.
Wie jede Woche am gleichen Tag und zur gleichen Zeit sind wir mit den Sportereignissen aus der Welt mit Ihnen zusammen. Der Tabellenführer der Super League Galatasaray ist nicht gut in die Rückrunde gestartet. Der Traditionsklub kam bei Hatayspor im Mersin-Stadion nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. Die Rot-Gelben mussten am 20. Spieltag im Rennen um die Meisterschaft federn lassen. Auch die Serie von 17 Auswärtssiegen in Folge wurde beendet. Dauerrivale und dichtester Verfolger Fenerbahçe profitierte vom Punktverlust seines Stadtrivalen. Mit einem 14:0 Auswärtssieg bei Adana Demirspor verkürzte Fenerbahçe den Punkteabstand auf Tabellenführer Galatasaray auf 6 Zehner. Beşiktaş veranstaltete eine Unterzeichnungszeremonie für seinen neuen Trainer Ole Gunnar Solskjær. Der norwegische Trainer zeigte sich sehr zufrieden. Wir müssen die Negativserie stoppen, es ist Zeit nach vorne zu schauen. Wir haben eine gute Gruppe von Spielern. Wir haben keine Zeit, im Transferfenster einen falschen Schritt zu machen. Mbappé begeisterte in der 20. Spielwoche in der spanischen La Liga und Real Madrid übernahm die Tabellenspitze. Im Spiel von Arda Güler besiegte Real Madrid Las Palmas zu Hause mit 4:1 und schob sich auf den ersten Platz vor und ließ Atletico Madrid hinter sich auf dem zweiten Platz. In der 76. Minute des Spiels, in dem Kylian Mbappé 2 Tore erzielte, kam Arda Güler für Brahim Diaz ins Spiel. Nach seinem Einwechseln brachte der türkische Fußballnationalspieler seine Mitspieler mit entscheidenden Pässen in Position und hinterließ einen positiven Eindruck. In der italienischen Serie A weht der Wind aus Neapel. In der höchsten Spielklasse der Liga besiegte Tabellenführer Neapel Atalanta auswärts mit 3:2 und vergrößerte den Punkteunterschied zum Gegner auf 7 Zähler. Juventus Turin besiegte Mailand zu Hause mit 2:0. Die Tore für Juventus erzielten Mbungala und Timothy Weah. Kenan stand in der Startelf und wurde nach seiner Verletzung in der 46. Minute durch Weah ersetzt. Nachrichten von Sky Sports Italy zufolge hieß es, Kenan Yildiz hat keine größeren Verletzungen, wird aber für das Spiel gegen Club Brugge voraussichtlich pausieren. Inter schlug unterdessen Empoli zu Hause mit 3:1 und hatte die Spitze im Visier. Inter liegt mit einem Spiel weniger und 47 Punkten in der Liga auf dem zweiten Platz, 3 Punkte hinter Spitzenreiter Neapel. Der türkische Fußballnationalspieler Hakan Çalhanoğlu, der bei Inter weiterhin verletzt ist, wurde nicht in den Kader aufgenommen. In der englischen Premier League besiegte Tabellenführer Liverpool Brentford auswärts mit 2:0 durch die Tore in der Nachspielzeit. Liverpool hat ein Spiel weniger und liegt mit 6 Punkten Vorsprung auf seinem nächsten Rivalen Arsenal auf dem ersten Platz. Unterdessen gab das englische Team Brighton den neuesten Status des Nationalstars Ferdi Kadıoğlu bekannt. Es wurde bekannt gegeben, dass der türkische Fußball-Nationalspieler, der sich nach einer Verletzung im Liverpool-Spiel im November einer Zehenoperation unterzogen hatte, mit dem Training begonnen hat und für seine Rückkehr bereit ist. Auch der türkische Fußball-Nationalspieler Enes Ünal vom FC Bournemouth sei erfolgreich wegen eines Risses des vorderen Kreuzbandes operiert worden. Sportpanorama geht weiter mit Basketball. In der 15. Woche der Basketball-Super League kam es zum Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe. Obwohl die Heimmannschaft Galatasaray gut in die Partie startete, erholte sich die Mannschaft von Jasikevicius schnell. Fenerbahçe Beko lag in der ersten Halbzeit mit 25:24 zurück und beendete die erste Hälfte mit 49:41 in Führung. Fenerbahçe Beko setzte seine Überlegenheit auch nach der Rückkehr aus der Umkleidekabine fort und ging mit einem 12-Punkte-Vorsprung in das letzte Viertel.
Die Bemühungen von Galatasaray in der Schlussphase aufzuholen waren erfolglos und Fenerbahce Beko gewann das Derby mit 95-81 und verteidigte damit seinen Spitzenplatz. Sportpanorama geht weiter mit dem ersten Grand Slam Turnier der Saison, den Australian Open. Bei den Australian Open kam es zur Spannung mit Novak Djokovic. Djokovic weigerte sich auf dem Platz interviewt zu werden, nachdem er behauptet hatte, der australische Sportkommentator der Veranstaltung hätte beleidigende Kommentare über ihn abgegeben und serbische Fans verspottet. Das Damenfinale des Turniers wird am 25. Januar ausgetragen, während das Herrenfinale am 26. Januar stattfindet. Sportpanorama geht weiter mit der Rallye Dakar, das härteste Rennen der Welt. Die Rallye Dakar ist zu Ende. Die von Saudi-Arabien ausgerichtete Veranstaltung umfasste 12 Etappen. Meister der Gesamtwertung wurde Yazid Al-Raji aus dem Gastgeberland. In der Motorradklasse gewann der Australier Daniel Sanders den ersten Rallye Dakar Meistertitel seiner Karriere. Weiter geht's bei Sportpanorama mit Schwimmen. Die Ultramarathon-Schwimmerin Bengisu Auge erzielte im italienischen Molveno große Erfolge. Bei der 6. Eis-Weltmeisterschaft im 200-Meter-Lagenschwimmen brach die Nationalschwimmerin mit einer Zeit von 2 Minuten, 52 Sekunden, 77 den Weltrekord und gewann die Goldmedaille. Die 29-jährige Bengisu Auge forderte ihre Rivalinnen in einem Becken mit 0 Grad heraus und machte Türkei stolz, indem sie letztes Jahr den Weltrekord im 200-Meter-Brustschwimmen brach. Sportpanorama geht weiter mit Schach. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen. Die ersten Züge gemacht und die 2025 Türkiye Junior and Star Chess Championship in Antalya gestartet. Mehr als 2700 Sportler im Alter zwischen 7 und 18 Jahren nehmen an der Organisation teil. Die siegreichen Spieler der Schachmeisterschaft, die bis zum 25. Januar dauert, werden unser Land bei internationalen Turnieren vertreten. Sportpanorama geht weiter mit Halit Hacı Hasan, einem Ladenbesitzer in Damaskus. Hacı Hasan, ein Ladenbesitzer im historischen Hamidiye-Bazar in Damaskus, ist ein glühender Beşiktaş-Fan. Doch während des Baas-Regimes, als es ihm sogar verboten war, türkisch zu sprechen, musste er seinen Beşiktaş-Schal mit der türkischen Flagge leider in eine kleine Truhe weglegen. Mit dem Ende der Unterdrückung und Grausamkeit der Assad-Ära nahm Hasan seinen Schal aus der Kiste wieder heraus. Jetzt läuft er mit einem Beşiktaş-Fanschal durch Damaskus, wo er seit über einem halben Jahrhundert als Ladenbesitzer arbeitet. Halit Hacı Hasan, der jetzt auf der Straße frei türkisch sprechen kann, hat einen Traum: ein Beşiktaş-Spiel mit seinen Kindern anzuschauen. Auf Wiederhören. Sportpanorama.
Thank you. Rassistisches Verhalten bei der Benennung von Krankheiten. Wie kann eine einfache Bezeichnung eine ganze Bevölkerung beeinflussen? In diesem Kapitel untersuchen wir die verborgene Macht einiger Bezeichnungen, die im Gesundheitswesen verwendet werden und wie sie soziales Verhalten, Diskriminierung und Stigmatisierung bestimmter Gruppen beeinflussen können. Anhand von Beispielen aus der Praxis vom Mpox-Virus über die spanische Grippe bis hin zu Covid-19 untersuchen wir, warum die Nomenklatur im Bereich der globalen Gesundheit eine größere Rolle spielt, als Sie vielleicht denken. Im September 2024 rief die Weltgesundheitsorganisation WHO aufgrund einer neuen Variante des Mpox-Virus einen Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung aus. Das Virus breitete sich in der Demokratischen Republik Kongo und den benachbarten afrikanischen Ländern rasch aus und löste weltweit Besorgnis aus. Nun werden Sie vielleicht denken, hieß dieses Virus nicht schon einmal anders? Und Sie haben recht. Die Krankheit war früher unter der Bezeichnung Affenpocken bekannt. Im November 2022 benannte die WHO das Virus auf Druck von Gesundheitsexperten, insbesondere in Afrika, in Mpox um. Diese Umbenennung erfolgte nicht nur aus Gründen der wissenschaftlichen Genauigkeit, sondern auch, um die Stigmatisierung, den Rassismus und die Diskriminierung zu vermeiden, die häufig mit Krankheitsnamen verbunden sind. Stigmatisierung und Diskriminierung, so der WHO-Generaldirektor, können genauso gefährlich sein wie jedes Virus. Schauen wir uns an, warum Bezeichnungen wichtig sind. Namen können tief verwurzelte Assoziationen hervorrufen und manchmal gefährliche Stereotypen verstärken. Als der Mpox-Ausbruch bekannt wurde, gab es in Online-Foren viele rassistische Kommentare, die die Krankheit mit afrikanischen Völkern in Verbindung brachten. In der medizinischen Fachzeitschrift Lancet wurde aufgezeigt, wie schädlich diese Stigmatisierung sein kann. Sie hielt die Menschen davon ab, notwendige Gesundheitsdienste, Impfungen oder Behandlungen in Anspruch zu nehmen, wodurch das Risiko für alle erhöht wurde. Die Etikettierung von Krankheiten nach geografischen Regionen oder Bevölkerungsgruppen hat eine lange Geschichte, oft mit schädlichen Folgen. Ein bekanntes Beispiel ist die spanische Grippe. Die spanische Grippe war eine H1N1-Pandemie, die in den Jahren 1918 bis 1920 auftrat. Die spanische Grippe begann eigentlich nicht in Spanien. Man geht davon aus, dass sie ihren Ursprung im US-Bundesstaat Kansas hatte. Da Spanien während des Ersten Weltkriegs neutral war, wurde die Pandemie offener bekannt gemacht, während andere Länder die Nachrichten über die Krankheit unterdrückten. Infolgedessen wurde die Pandemie häufiger mit Spanien in Verbindung gebracht. Die Benennung von Krankheiten nach Personen oder Orten kann auch historische Vorurteile verstärken. So wurde beispielsweise das Down-Syndrom, früher Mongolismus genannt. Dieser Begriff war zutiefst beleidigend und es dauerte Jahre, bis er geändert wurde. Erst nachdem Genetiker und Interessengruppen für eine neutrale, korrekte Sprache gekämpft hatten, konnten wir den Namen Down-Syndrom annehmen. Ein aktuelleres Beispiel ereignete sich im Jahr 2020 während der Covid-19-Pandemie. Der damalige US-Präsident Donald Trump bezeichnete das neuartige Coronavirus wiederholt als chinesisches Virus oder sogar als Kung Fu. Trumps Wortwahl löste eine heftige Gegenreaktion aus und Kritiker warfen dem US-Präsidenten vor, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu schüren. In der Tat haben die Fälle von Hassverbrechen gegen Asiaten in den USA während der Pandemie erheblich zugenommen. Zwischen März 2020 und Juni 2021 verzeichnete die Stop AAPI Hate Koalition mehr als 9000 Vorfälle von Diskriminierung und Gewalt gegen asiatische Amerikaner. Die Sprache, die wir verwenden, hat Konsequenzen für die reale Welt. In einem Artikel, der 2022 im Lancet veröffentlicht wurde, wird betont, dass bei der Benennung von Viren und anderen Krankheiten verantwortungsbewusst handeln müssen. Die Verwendung neutraler wissenschaftlicher Begriffe ist entscheidend. Im speziellen Fall von Gesundheitskrisen wird dies als ein Schritt gesehen, um zu verhindern, dass Menschen auf eine schädliche Weise etikettiert werden. Die Sprache ist ein mächtiges Instrument, insbesondere in der Welt der öffentlichen Gesundheit. Die Umbenennung des Mpox-Virus ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es liegt an uns allen, dafür zu sorgen, dass Gesundheitsdiskussionen fair, korrekt und frei von Vorurteilen geführt werden. Damit ist diese Folge beendet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und informiert. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Alev Arman moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Kıymetli yer, Türkiye'nin Ses Radyosu. Gipleyer, Türkiye'nin Ses Radyosu.